Er war der erste Milliardär des Verbrechens. Der gefährlichste und brutalste aller Drogenbarone. Pablo Escobar. Ich bin Journalist Konrad Roth und das ist der Podcast Crime Scene, berühmte Kriminalfälle. In einer gesunden Demokratie wie etwa in Amerika, in England oder auch bei uns, da wäre es absolut unmöglich, ja völlig undenkbar, dass ein einzelner Verbrecher mit seiner Bande mit Maschinenpistolen tagelang das Parlament belagern kann. Dass er das Gebäude einer Polizeibehörde oder sogar ein Passagierflugzeug in die Luft springen, ja, oder sich sogar sein eigenes Gefängnis bauen kann. Wahnsinn. Aber in Kolumbien ist genau dies tatsächlich geschehen. Das am nördlichen Rand von Südamerika gelegene Land war im Mittelalter als das Handelszentrum des neuen Weltreiches von Spanien bekannt. Und bis heute gilt Kolumbien als einer der größten Kaffeeproduzenten der Erde. Aber wenn heute der Name Kolumbien genannt wird, ja, das sind auch immer die Worte Drogen oder auch Kokain damit verbunden. Und Begriffe wie Medellin, wie Kartell oder auch Drogenbaron sind allein auf ihn zurückzuführen, auf Pablo Escobar. Der am 1. Dezember 1949 geborene Escobar, der nach der Aussage seiner Mutter durch seinen so enormen Machthunger für eine ehrliche Tätigkeit absolut ungeeignet war, der begann schon mit 13 Jahren Marihuana zu rauchen. Und dann, mit 17 Jahren schon, da hatte er seine kriminelle Karriere begonnen, als er mehrere Entführungen durchführte und dann nach dem Eingang des Lösegeldes die Opfer dennoch erdrosselt hatte, um seine Macht zu demonstrieren. Und als er dann von einem Freund in der Armee sogar Schusswaffen bekam, ja, da war Escobar sehr schnell zum Chef aller Gangs von Medellin aufgestiegen, weil die anderen Banden eben nur Macheten und Messer zur Verfügung hatten. Und ein weiterer Erwerbszweig für den jungen Kriminellen war dann der Handel mit geschmuggelten Marlboro-Zigaretten. Mitte der 70er Jahre, da wurde dann der Handel mit Marihuana durch den mit der Modedroge Kokain abgelöst. Und so intelligent und auch geschäftstüchtig, wie Escobar nun einmal war, ja, da hatte er natürlich sofort dessen enormes wirtschaftliches Potenzial erkannt. Über einen englisch sprechenden Piloten baute er dann eine Flotte von Sportflugzeugen auf, mit denen er dann und später auch mit Mini-U-Booten jeweils 2 Tonnen Kokain in die Staaten transportierte. Und in einer umgebauten Boeing 727, ja, da wurden sogar regelmäßig 10 Tonnen Kokain in die USA gebracht. Und damit dann, der baute ein gigantisches, ein riesiges Drogenimperium auf. Nun war er die Spitze des Medellin-Kartells. Er wurde der Drogenbaron Kolumbiens und hat dann am Tag bis zu 1,5 Millionen Dollar verdient. Wohlgemerkt am Tag. Schließlich war er dann auch laut der Forbes-Liste der 7. reichste Mensch der Welt geworden. 1979 dann hatte Escobar eine 3000 Hektar große Ranch, die sogenannte Hacienda Napoles, für 63 Millionen Dollar erworben. Das war eine Ranch, die sogar über ein komplettes Straßennetz verfügte, die einen Flugplatz besaß, eine Stierkampfarena, einen Hubschrauberlandeplatz, mehrere Swimmingpools, ja sogar einen Zoo und auch einen künstlichen See für Boote und auch für Wasserski. Ständig lud Escobar nun Freunde dorthin ein, die dann bei Wettspielen Luxussportwagen gewinnen konnten. Schönheitsköniginnen mussten Striptease vorführen. Aber seine Freunde, ja, die konnten auch jederzeit von ihm gedemütigt werden, wenn sie dann nämlich Insekten essen oder sich eine Glatze schneiden lassen oder auch unbekleidet auf Bäume klettern mussten. Und Escobar ließ hier natürlich auch zahlreiche Hinrichtungen durchführen. Manche wurden ganz einfach gefesselt, im Pool ertränkt oder eben auch erschossen. Wie zum Beispiel ein Architekt, dem Escobar bei einem Balkoneinsturz auf der Hacienda einen Baufehler vorgeworfen hatte. Insgesamt hat Pablo Escobar 457 Polizisten und sogar auch 30 Richter ermorden lassen. Mit Victoria Vallejo, mit der er 2 Kinder hatte und die er als 15-Jährige heiratete, da war er trotz seiner unzähligen Affären nach seinen Angaben sehr glücklich. Aber als dann eine seiner vielen Geliebten schwanger wurde, da wurde sie prompt von Popeye getötet. Popeye? Ja, das war wegen seiner starken Unterarme, das war sein nächster Vertrauter und Auftragsmörder John Velasquez, der auf seinen Befehl hin etwa 300 Menschen getötet hat. Und ausgerechnet dieser Popeye, der hat dann all diesen Wahnsinn tatsächlich als einziger überlebt und ist dann nach 21 Jahren Haft im Jahr 2014 auf Bewährung entlassen worden. Immer wenn Escobar, was selten vorkam, aber manchmal eben doch, wenn er verhaftet wurde, wie zum Beispiel im Jahr 1976, ja, da kam er gleich danach durch Bestechung wieder frei. Und die beteiligten Beamten, Staatsanwälte und Richter, ja, die verschwanden ganz einfach. Oder sie wurden auf offener Straße dann erschossen. In diesen Jahren, da etablierte Escobar seinen berüchtigten Wahlspruch Plata o Plomo. Das bedeutet übersetzt Silber oder Blei. Also, entweder lässt man sich bestechen oder man bekommt eine Kugel. Und als dann zum Beispiel in Cali in Kolumbien eine Kokainlieferung von 600 Kilogramm abgefangen worden war, ja, da war dann am nächsten Wochenende prompt die Ermordung der 40 beteiligten Personen erfolgt. Und durch dieses Kokaingeschäft mit seinem unfassbaren, ungeheuren Reichtum, da war dann tatsächlich in Kolumbien mit Diskotheken und riesigen Villen eine völlig neue Gesellschaftsschicht entstanden. Dann, im Jahr 1978, da wurde Escobar sogar als Abgeordneter in den Stadtrat von Medellin gewählt. Jetzt hatte er auch noch politische Immunität, er war vor Strafverfolgung geschützt und genau diesen Diplomatenstatus hat er dann natürlich ausgenützt und ist mit seiner Familie mehrfach nach Amerika, nach Miami gereist, um dann dort weitere Luxusanwesen erwerben zu können. Und auf dem Höhepunkt seiner Popularität, da wurde Escobar dann 1982 schließlich auch noch als Abgeordneter in den kolumbianischen Kongress gewählt. Aber aufgrund der vielen öffentlichen Drogenhandelsvorwürfe musste er dieses Mandat nach einem Jahr dann wieder niederlegen. Und als seine beiden wichtigsten Drogenlabore mit amerikanischer Hilfe zerstört und dabei 14 Kilogramm reines Kokain beschlagnahmt wurden und dann die amerikanische Air Force auf den kolumbianischen Kokainfeldern Herbizide versprühte, daraufhin ließ Escobar sogar, man glaubt es wirklich kaum, den kolumbianischen Justizminister ermorden. Danach floh er nach Panama. Aber dieser Escobar, der war auch als großer Wohltäter bekannt. Er finanzierte Wohnungen, auch Schulen, ja sogar Fußballvereine, auch Krankenhäuser. Und so genoss er natürlich gerade unter der armen Bevölkerung des Landes einen großen, einen exzellenten Ruf. Auch als dann ein US-Basketballstar mit dem Namen Len Bias im Jahr 1986 an einer Überdosis starb, da wurde die Droge schließlich geächtet und der berühmte Escobar daraufhin zum Schwerkriminellen erklärt. Und als die kolumbianische Regierung dann ein Gesetz zur Auslieferung von Drogenhändlern an die USA beschließen wollte, tja, da führte Escobar nun tatsächlich Krieg gegen den Staat. Und er setzte ein Kopfgeld von $1,000 für jeden getöteten Polizisten aus und etliche Gesetzeshüter. Aber im Zuge dessen dann eben auch Staatsanwälte und Richter wurden ermordet. Ja, sogar mehrere Bomben explodierten in der Hauptstadt Bogota. Das Gebäude der größten Tageszeitung wurde dabei völlig zerstört. Und dann im Jahr 1989, ja, da hatte Escobar sogar den Präsidentenkandidaten ermordet, der eine verstärkte Jagd auf die Drogenkartelle für den Fall seiner Wahl angekündigt hatte. Unfassbar, nicht wahr? Nachdem ihm dann 2 Jahre später zugesichert wurde, nicht an die USA ausgeliefert zu werden, da stellte sich Pablo Escobar und dann kam er zusammen mit seinen Leibwächtern, so wie vorher vereinbart, mit dem Hubschrauber in das wirklich von ihm selber errichtete Gefängnis. Das legendäre La Catedral. Das waren 3 Hektar Land. Das Gefängnis war für 70 Häftlinge gebaut worden. Aber nur ein einziger, nämlich er selber, war dann in diesem Gefängnis. Es war wie eine Wohnung praktisch eingerichtet, sehr luxuriös, sogar mit Fußballplatz, mit Diskothek, mit Fitness und auch mit einem Billardraum. Und natürlich, auch hier ging Escobar weiter seinen kriminellen Geschäften nach. Und auch von hier aus gingen dann seine ungezählten Mordbefehle hinaus ins Land. Und als ihn die Regierung dann daraufhin verlegen wollte, ja, da floh er mit seinen Männern im Juli 1992 ins bewaldete Hinterland. Dann im Flug Nummer 203 der Inlandfluggesellschaft Avasia, da befanden sich mit ihren Personenschützern mehrere Informanten, die gegen Escobar aussagen wollten. Doch nach einer Bombenexplosion, da stürzte die Maschine ab und es gab keine Überlebenden. Mit dem Sprengstoffanschlag auf dieses Passagierflugzeug, bei dem auch viele vollkommen Unbeteiligte und auch mehrere US-Bürger ums Leben gekommen waren, ja, da hatte Escobar nun eine Grenze überschritten. Der amerikanische Präsident George Bush hat ihn daraufhin zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Und er beauftragte den Chef des legendären Spezialeinsatzkommandos der Navy SEALs. Also, Commander, ich will, dass Sie diesen Mann ausschalten. Haben Sie mich gehört? Nicht gefangen nehmen. Sie sollen ihn ausschalten. Haben Sie mich verstanden? Und der SEAL-Commander erwiderte daraufhin, ja, Mr. President, ich habe Sie verstanden. Sie waren ja deutlich genug. Und als Escobar dann am 1. Dezember in seiner Heimatstadt Medellin seinen 44. Geburtstag feierte und in der festen Meinung seiner völligen Unangreifbarkeit mit seinem Sohn telefoniert hatte, da war dieser Anruf dieses Mal zurückverfolgt worden. Wir schreiben den 2. Dezember 1993. Am frühen Morgen dieses Tages, da landen 2 große Transporthubschrauber vor deiner Hacienda in Medellin. Mit kolumbianischen Drogenfahndern der Spezialeinheit Search Block und auch Navy SEALs an Bord. Diese Einsatzkräfte, die stürmten dann die Hacienda. 2 Leibwächter wurden dabei sofort erschossen. Escobar selber, ja, der verteidigte sich noch mit 2 Pistolen. Dann sprang er vom Dachgeschoss herunter auf das Dach des Vorbaus und wurde dabei aber von 4 Kugeln tödlich getroffen. Pablo Escobar, der größte Drogenboss aller Zeiten, lebte nicht mehr. Zu seiner Beerdigung dann waren 20.000 Menschen gekommen. Escobar hatte seinen Staat, den Staat Kolumbien, verändert, aber ihm eben auch auf lange, lange Zeit weltweit enorm geschadet. Der so riesigen, der so gigantischen Drogenhydra war ihr wichtigster Kopf abgeschlagen worden. Aber natürlich kamen im Lauf der Zeit neue Köpfe nach. Und Escobars größter Nachfolger, der ebenso berüchtigte El Chapo, ja, der sitzt aktuell nach mehreren spektakulären Haftausbrüchen in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis. Mit etlichen Dokumentationen, TV- und Kinofilmen ist der Mythos von Pablo Escobar bis heute erhalten geblieben. Aber die Drogen und das Kokain leider auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.